Welcome.
Вітаємо.
Вітайте.
Добро пожаловать.
Welcome.
Свіки от віке.
Хуаїн.
Тере тулемост. Deutschland und andere Länder. Mit Anna Lasoncheck. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Lasoncheck, Anna Golan.
Ja, du hilfst auch vielen Unternehmen, die gerade so über die Grenzen hinweg miteinander arbeiten, also die polnischen in Deutschland und umgekehrt. Hast du da ein paar Tipps oder kannst du von deiner Berufserfahrung sprechen? Was sind die Schwierigkeiten oder worauf können Menschen aufpassen? Oder von deiner Erfahrung her, was magst du jetzt so von dir mitteilen?
Also mein Glück ist, dass ich jetzt in beiden Ländern studiert habe und eigentlich dieses Rechtssystem, was wir in Polen und Deutschland haben, ist ähnlich. Also polnisches Recht wurde auf dem Deutschen gebaut. Also in Deutschland haben wir als Beispiel BGB, also bürgerliches Gesetzbuch. In Polen heißt das Kodex Zivil, ne? Und die Vorschriften sind fast identisch, wie Handelsrecht und so weiter. Natürlich mit Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, jetzt haben wir so 70 Jahre danach, da hat sich Rechtsprechung und diese ganze dazu schriftliche dazu gebaut, aber Rechtssystem und Vorschriften sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Das bedeutet für mich als Juristin, dass ich in einem System denken kann. Ja? Wäre das zum Beispiel England, als das zu verstehen, wäre es anders, weil in England haben wir Case Law, wie in Amerika dann, in USA, das bedeutet jeden Fall ist beschrieben und die haben nicht diese Kodex, nicht diese Gesetzbücher wie hier und wir haben das. Und Deutschland und Polen sind wie zwei Brüder. Ne? Deswegen, das ist sehr gut, weil da gibt es nicht so viele Unterschiede. Ne? Und ich helfe, also ich habe zwei private Firmen hier gegründet und das ist Rechtsberatung für beide Länder und die zweite, das ist ein Inkassounternehmer, weil, muss ich leider auch sagen, da gibt es auch viele Fälle, wo man einfach nicht bezahlen will und dann kann ich auch den polnischen Leuten, also Unternehmer, die nach Deutschland liefern oder Dienstleistungen führen, dann kann ich denen auch helfen. Und ja, das ist dieser Hauptpunkt, ne? Diesen Vorteil, was ich habe, dass mit der Sprache, juristischer Sprache, mit diesen Vorschriften kann ich mich sehr gut orientieren und polnischen Unternehmer, polnischen Dienstleister, Selbstständigen damit helfen und wirklich nicht nur so, um zu denken, ans Geld zu denken, wie viel man da dabei verdient, weil es ist selbstverständlich, das ist eine Sache, aber zweite Sache ist auch dabei, dass man hat dieses Gefühl zu den Menschen. Ja? Und wenn die hier die Sprache nicht kennen, fühlen sich hier verloren in diesem Rechtlichen, da bin ich die Expertin und ich kann denen sagen, es ist so und so, wir haben eine Variante schwarz, weiße Variante so, wir können so und so zusammenarbeiten und ich kann ihnen so und so helfen und wir besprechen dieses ganze Spektrum, das ist auch mein Prinzip. No? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe so ein Problem, dann sage ich nicht, ach, es ist alles gut, wir schaffen das. Das ist überhaupt nicht mein Prinzip, sondern sehr ehrlich auch mit den Kunden, mit den Mandanten über die Fälle zu reden und alle Einzelheiten besprechen und auch die Lösungen zu finden. Was ich auch sehr bevorzuge, das sind auch Mediationlösungen. Ne? Also ich bestreite überhaupt nicht die Richtung, das gerichtlich zu regeln, ne? Sondern eher, was ich auch sehr, sehr empfehle, und das ist auch meins. Ne? Das ist auch eine Art, die man üben muss oder man hat das, ja? Dass man mit anderen, mit der Gegenseite sozusagen das zu regeln kann. Ne? Das ist auch nicht einfach.
Mhm. Ja, du hast angesprochen, dass das Rechtssystem ziemlich ähnlich ist. Trotzdem gibt es ja Mentalitätsunterschiede und Unterschiede in der Art und Weise, wie wir die Sachen handhaben. Hast du da so ein paar Beispiele oder etwas in deiner Arbeit festgestellt, worüber sich die Kulturen unterscheiden oder wie anders kommunizieren Unternehmen aus beiden Ländern oder wo siehst du die größten Unterschiede? Vielleicht gerade die unsichtbaren, die nicht auf dem Papier stehen, sondern ja, in der Luft sind.
Also ich würde das so sagen, formulieren, hat sich auch viel geändert, ja, weil Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hat Kapitalismus, das bedeutet, hat diese ganzen Gesetze gehabt und hat damit gearbeitet, hat die ausarbeitet, hat die erweitert und so weiter. In Polen hatten wir fast 50 Jahre Kommunismus, also Sozialisten, Kommunisten, die uns einfach gehemmt haben, weil da gab es kein Eigentum. Ja? Alles gehörte dem Volk, wie auf Kuba, wozu wir auch dazu kommen können, noch in dem Gespräch. Und dann hatten wir nicht so viel Zeit, dieses ganze Rechtssystem so weiter zu gestalten wie hier im Westen. Also jetzt meine ich Westen Europas. Deswegen hat sich seit 20, jetzt sind wir fast 30 Jahre nach dem Kommunismus, genau in diesem Jahr und seit 2004 in Europäischer Union als Polen. Und da hat sich sehr, sehr viel bei uns im Positiven geändert. Ja? Also die Rechtsvorschriften, diese ganze Rechtsprechung dazu, Judikatur und so weiter, das hat sich auch angepasst. Ja? Und diese Unterschiede, auch dies, was du sagst über das, was nicht geschrieben ist, also wenn man die Fälle behandelt sozusagen oder diagnostiziert, ne, weil das ist, ich vergleiche das immer so einen Fall mit dem Körper und der Körper hat irgendetwas Krankes, ja, man muss das heilen, das ist genauso hier im Unternehmer, ein Unternehmer ist ein Körper, der hat das und jenes und wenn das schwächt, dann muss man das behandeln, beziehungsweise durch Mediation und diese miteinander reden in Polen und hier hat sich sehr, also wir haben uns aus Polen sehr entwickelt in diesem Sinne, durch gut Internet, Globalisierung, diese Gepflogenheiten, was wir jetzt haben, haben wir uns angepasst. Ja, als ich nach Köln kam, so ein einfaches Beispiel, nicht juristisch, sondern in der Bahn, also in Polen haben wir auch natürlich Bahn, also nicht U-Bahn, aber Bahn. Und hier in Köln, wenn man, die Bahn hat angehalten, man hat jemanden ganz zufällig ja irgendwie an den Fuß getreten, ist man getreten oder hat den einfach angefasst und ja, durch dieses Halten von der Bahn, dann hat man direkt gesagt, ach, der tut mir leid, entschuldigen Sie und ich wollte es nicht und so weiter. Und das war das. Und das kannte ich aus Polen nicht. Ne? Bei uns, das war immer Getränke, alles aufeinander, jemand hat sich geschubst, der andere und so weiter, das alle waren sauer auf sich und so. Und jetzt nach Jahren, ich kann das auch ganz gut aus dieser soziologischen Sicht beobachten, dass die Menschen sich einfach entwickelt haben in Polen, in diesem ganzen miteinander sein, die sind super nett zu sich, wenn man zu einem Supermarkt geht und so weiter, man sagt auch guten Tag und schönes Wochenende, schönen Nachmittag, vielen Dank für den Einkauf und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, die ich hier erst in Deutschland am Anfang kennenlernte und die gab es nicht in Polen. Jetzt, 20 Jahre später, es ist genauso. Ne? Und das zu den Rechtsfällen oder zu diesem ganzen Drumherum, was man hat, wie man zusammen kommuniziert mit Mails und Schreiben und Schriftsätzen, das ist genauso. Und das mag ich auch sehr gerne. Ich freue mich einfach für mein Land, dass wir uns auch irgendwie doch so weit intelligent sind, dass wir uns so gut entwickelt haben. Ne? Und passen auch zur Europäischen Union, was ich auch sehr, sehr unterstütze. Ne? Und ja. Wenn ich höre manchmal, dass jetzt in Polen gibt es, ich will nicht natürlich über Politik hier reden, aber in Polen gibt es diese ja bisschen rechts, nach rechts ausgedehnte Politik und oft gegen Europäische Union. Ich als Juristin finde das als kompletter Blödsinn, weil das Volk hat keine Ahnung. Manchmal die Politiker sagen Sachen, man glaubt dran. Und dann ist der Fall wie bei Brexit, dass die Engländer keine Ahnung hatten, was sie machen und jetzt haben sie das, ja. Das wird nur problematisch. Und dieses Zusammensein in EU hat viel, viel, viel mehr Vorteile als Nachteile.
Ja, ich kann mich erinnern, als ich das Land verlassen habe in 2003, das war das wie ein anderes Land. Weil damals gab es noch keinen Kilometer Autobahn. Dank EM, also Europameisterschaft in Fußball, die stattgefunden haben, hat sich das schon damals sehr, sehr schnell geändert. Es sind viele Gelder geflossen und es ist boomt so sehr, da jedes Mal, ich bin ein- bis zweimal im Monat in Polen und jedes Mal überrascht mich etwas. Entweder eine Bank entsteht oder Schuhgeschäft oder ein großes Einkaufszentrum wird gebaut oder neue Ausfahrt oder es ist unglaublich, wie schnell sich das entwickelt. Und du sagst ja, Polen hat sich angepasst und das ist tatsächlich so, finde ich auch, dass viele so westlichen Tendenzen, Trends nach Polen kommen, was so Produktivität, Führung auch angeht. Mit der neuen Generation Y ist es auch natürlich nicht mehr so hierarchisch, wie wir das auch vom Kommunismus noch gewöhnt sind. Und auch diese Einstellung Vollbeschäftigung, die damals geherrscht hat, prägte die Menschen. Das heißt, jeder hatte Arbeit, aber es gab nichts zu tun. Dann haben natürlich Menschen sich ganz anders verhalten während der Arbeitszeit, als es nichts zu tun gab. Und das verschwindet langsam immer mehr. Trotzdem gibt es so, so, so viele Unterschiede. Ich bin diesen Monat jede Woche mehr Tage, wo ich dann interkulturelle Trainings über Polen gebe, teilweise sogar pro Woche in verschiedenen Unternehmen, weil gerade diese Täuschung und diese Ähnlichkeitsfalle, wir denken, ach, Nachbar wird EU, wird nie so anders sein. Und da gibt es aber so unter der Wasseroberfläche, wie das so schön im Eisbergmodell dargestellt wird, da verbergen sich die Unterschiede, die wir noch nicht ahnen. Wie wir so aus dem Titanic-Film kennen, wenn es hackt, wenn es Konflikte, wenn es Probleme gibt, wenn wir aneinander stoßen, dann liegt es nicht daran, dass wir etwas, was über der Wasseroberfläche liegt, also oben, sondern gerade wir reiben aneinander an den Stellen, was so auf den ersten Blick unsichtbar ist. Aber schön, dass du das so von deiner Seite siehst und die Tendenzen, die Anpassung, die Angleichung auch dann bestätigst.
Ja, ich denke, dass diese menschliche macht auch viel aus, ne? Weil Köln für mich ist jetzt meine zweite Heimat geworden und Deutschland und so weiter. Ich fühle mich hier einfach wohl, sonst würde ich hier auch nicht bleiben. Ja? Also ich würde nie in einem Land oder irgendwo bleiben, wo ich mich wirklich unwohl fühlen würde. Und das ist ja nicht der Fall. Deswegen, wir sind ja komplett glücklich. Viele, viele Menschen kennengelernt und du hast auch am Anfang danach gefragt, das ist auch ein schönes Beispiel. Mein Mann arbeitet in einer polnischen Firma, die hier auf dem deutschen Markt baut und hat halbes Deutschland gebaut. Und das ist auch ein Verdienst. Aber der sitzt drin und die Sprache da ist natürlich polnische Sprache, natürlich nach draußen Deutsch, aber die Kollegen sind aus Polen. Und dann kommt er nach Hause, spricht mit mir Polnisch. Und sein Deutschland manchmal, das war nur am Wochenende, als er in die Schildergasse ging, da fühlte er sich am Samstag in Deutschland, ja, so in Köln. Und ich, ja gut, das ist auch seine Meinung gab es damals. Und ich, dank ihm auch, konnte ich hier die deutsche Sprache lernen in dieser Privatschule und so. Und dann bin ich sozusagen von uns beiden, ich bin die nach draußen ging. Und das ist so geblieben. Und dadurch, dass ich nicht in dieser polnischen Gesellschaft hier Zeit verbracht, sondern wirklich draußen, habe ich viele, viele Menschen kennengelernt aus der ganzen Welt. Also die Deutschen selbstverständlich, was ich sehr, sehr schätze. Zum Beispiel meine Anwaltskollegen von damals haben wir Mädchenrunden bis heute. Wir kochen zusammen, wir sind absolut tief befreundet, ja, vom Herzen. Und ich bin nur die Ausländerin in dieser ganzen Gruppe. Aber habe ich auch viele Menschen von anderen Weltecken kennengelernt, danach durch Studium, durch diese ganze Sprachkurse und so weiter. Und das beste Beispiel, deswegen ich bin so glücklich hier, weil in Polen konnte ich das nicht erleben. In Polen ist es okay, wenn man da lebt, aber wenn man nach draußen geht und das andere kennenlernt, wie ich jetzt, ich hatte dieses Vergnügen, das finde ich einfach geil. Hier zu wohnen in internationalen Köln. Und das beste Beispiel ist, ich habe Geburtstag im Winter, mein Mann hat Geburtstag im Sommer. Deswegen im Sommer ist es einfacher zu grillen, einfacher sich zu treffen draußen. Einmal zu seinem Geburtstag haben wir, das ist schon 10 Jahre her, aber haben wir damals die Menschen eingeladen, die Leute, die Freunden, die uns sehr nah waren damals, ja. Und da waren, wir hatten eine Zweizimmerwohnung gemietet mit einer Terrasse, kleine Terrasse. In der Wohnung, da kamen so um 22, 23 Leute, da waren die mit uns zusammen. Also das war wirklich eng und war fantastisch und war warm und wir haben gegrillt und gequatscht und getrunken und alles Mögliche und getanzt. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ich habe die Leute einfach nach Nationalitäten gezählt. Und wir hatten so, wie gesagt, so 22, 23 Menschen in der Wohnung und 11 Nationalitäten. Ja. Und 11 Nationalitäten, das war die Hälfte. Wir haben alle Deutsch gesprochen, besser oder schlechter. Und natürlich die Hälfte waren auch Deutsche da. Aber das konnte ich nur hier erleben. Ja? Und das ist mein Kapital, das ist mein Gewinn. Ja?
Ja, diese interkulturelle Erfahrung und dieser Austausch ist sehr bereichernd. Also über Köln sagt man sowieso, dass es nicht so wirklich Deutschland ist, sondern ich habe gehört, es ist die nördliche Stadt Italiens. Ich fühle mich hier auch sehr wohl. Es hat viele Ähnlichkeiten mit Polen. Also es ist nicht so vielleicht streng strukturiert, sondern eher ja, chaotisch im positiven Sinne oder spontan und vieles passiert sehr kurzfristig und die Beziehungen sind wichtig und da empfinde ich da viele Parallelen zu Polen. Ähnlich wie deine Erfahrung in Kuba. Also ich finde, dass die Länder dann gleichen sich dann viel mehr einander an. Also Kuba hat dann mehr Ähnlichkeit mit Polen als mit Deutschland.
Genau.
Vielleicht darüber sprechen, was du für ein wunderschönes Projekt unterstützt und was hast du da alles erlebt?
Genau, Kuba, es ist auch passiert in unserem Leben, würde ich sagen. Aber das war auch kein Zufall, wieder zu dem Zufall. Wenn man in Polen lebt, kennt man so ein Lied, Kuba, Wyspa jak wulkan gorąca. Ich würde das jetzt so spontan übersetzen, dass Kuba eine heiße Insel ist wie ein Vulkan. Ja, und dadurch, dass wir damals Kommunismus hatten und Kuba Fidel Castro leider, der Superrevolutionär, hat die so revolutioniert, dass sie 60 Jahre lang von der Welt abgeschottet waren. Ne? Also die waren komplett zugemacht und da gab es keine Einflüsse von draußen. Sozialismus, Kommunismus hat genauso da geherrscht wie bei uns. Und da gab es auch in Posen zum Beispiel oder in Polen, da gab es auch Kubaner, die bei uns studiert haben und umgekehrt und so weiter. Obwohl die Insel so weit weg in Karibik liegt, durch dieses politische System gab es Gemeinsamkeiten und das sehr, sehr viel. Und als wir hier schon wohnten und konnten uns das einfach leisten, sage ich so einfach ehrlich, wollten wir immer nach Kuba. Ich weiß es nicht, vielleicht aus diesen ganzen Gründen. Und man hat auch immer gehört, dass die Menschen auf Kuba, die Kubaner sind super offen und glücklich in dem Sinne, die sind arm, aber glücklich, weil die haben Sonne, die trinken Rum, rauchen die Zigarren. Und das ist wirklich der Fall. Also bis der Fidel Castro noch lebte, das war auf jeden Fall die alte Kuba. Und die dürfte ich erleben seit 2007. Und da waren wir ein Jahr nach dem anderen auf Kuba. Wieder zu dem Zufall, das war mein Geburtstag, unser erster Aufenthalt auf Kuba, Havana. In Havana haben wir auch nie geplant, ein Bild zu kaufen. Also ich meine ein wirklich so Bild.
Kunstwerk, ja.
Kunstwerk, genau. Hat sich aber so ergeben und sind wir einfach auf die Artisten, auf die Künstler, kubanische Künstler in Havana gestoßen. Die haben nach dem sozialistischen Modell, die dürften also sonntags auf eine Prado-Promenade die Bilder, also die Kunstwerke ausstellen. Und das sind nur die Künstler, also das sind keine Straßenkünstler, die irgendwelche Zigarren und Autos malen, sondern wirklich wunderschöne Kunstwerke. Die dürften die ausstellen, aber die dürften das nicht verkaufen. Das kann man im Kapitalismus überhaupt nicht verstehen. Wie kann man etwas machen, um das zu zeigen, aber man darf das nicht verkaufen, weil das System das verbietet. Ne? Das ist komplett unlogisch und unvorstellbar und
unverständlich. Warum durften die das nicht verkaufen?
Das war der Fidel Castro. Ja?
Okay.
Das war das. Natürlich, die haben das verkauft, aber illegal. Und diese ganze Illegale, wozu? Ne? In normalem Land, wie wir ja jetzt haben, also Kapitalismus, du kannst verkaufen, musst du Steuer bezahlen und das war's. Ne? Und dort nicht. Und die haben wir also kennengelernt, die waren arme Mäuse, wirklich hatten gar nichts, zwei Kinder, 25 Quadratmeter Wohnung. Und an diesem Tag haben wir ein Kunstwerk erworben, illegal. Aber dann sind wir zu einem Kunstministerium gegangen, um ein Zertifikat zu bekommen, um das Bild, also dieses Kunstwerk aus Kuba offiziell auszuführen, weil wir als Juristen wollten das alles offiziell machen und das durften wir. Das haben wir dafür bezahlt und das war's. Ne? Das hat das System von Fidel Castro damals erlaubt. Und die Künstler, das ist ein Ehepaar, haben uns eine Visitenkarte damals gegeben, wo stand, dass sie die eigene Galerie unter dieser Adresse haben und die haben uns eingeladen, dann so ganz locker, ja, wenn ihr nochmal auf Kuba seid, dann kommt vorbei. Haben nie erwartet, dass wir ein Jahr später wieder da sind mit dieser Visitenkarte, was auf Kuba damals schwer zu drucken war, weil die hatten gar kein Material, kein Papier, kein Stoff, keine Druckereien, keine Presse in diesem Sinne, zum das auszudrucken. Das ist nicht wie bei uns hier. Und die hatten diese Visitenkarte, die hat die gerettet sozusagen, weil ein Jahr später haben wir da an der Tür geklopft bei denen und haben wir uns privat einfach angefreundet, soweit, dass wir seit Jahren sehr, sehr tiefe Freundschaft haben und unterstützen die auch seit Jahren, dass wir die Bilder von denen hier präsentieren. Ich organisiere Ausstellungen, Vernissagen, so viel ich das hinkriegen kann, hinbekommen kann. Und 2016, nach anderthalb Jahren von Sammeln von Unterlagen, Dokumenten, Vorbereitungen und so weiter, ist es uns gelungen, die Künstler hier nach Köln einzuladen. Und die waren bei uns 2 Wochen lang. Ich habe auch eine Ausstellung für die organisiert mit Vernissage und mit Eröffnung und haben wir die auch nach Paris mitgenommen. Ich habe Sponsoren auch gesucht, die uns auch unterstützt haben, weil wir haben auch natürlich viel aus eigener Tasche da bezahlt für Pässe und Visen und alles, aber da stoß man auch auf gewisse Grenzen. Dieses Projekt, sozusagen dieses Freundschaftsprojekt, ist uns irgendwie gelungen und den Leuten, uns geht's gut jetzt und den Leuten da auf Kuba, den Künstlern geht's auch viel, viel besser als damals, als vor 2007, 8, 9 und weiter bis eigentlich 15 genau. Die wohnten in einer Ruine, 25 Quadratmeter mit nichts. Und dass sie dieses Handwerk haben auch, die malen nicht nur Bilder, sondern die sind auch arbeiten mit Holz, mit Renovierungen und so weiter. Und Fidel Castro lebt nicht mehr. Das System ändert sich auch. Und die sind sehr gefragt als Spezialisten für Renovierungen jetzt für die alten Paläste, ja. Für die alten Möbel in diesen Palästen, für die alten Glasfenster. Also für diese ganze Ruinen, die da sind. Ich würde sagen, die haben jetzt Arbeit für 200 Jahre, wenn die da so lange leben würden. Das ist so viel zu renovieren auf Kuba, ne? Und wir haben uns auch toll verstanden, weil diese kommunistische Vergangenheit, was man erlebt hat, und die hatten das noch und haben noch bis heute eigentlich. Das verbindet, man versteht sich irgendwie anders, besser, was die Menschen hier aus Westen Europas nicht verstehen würden.
Mhm. Was ist das genau, also die Verbindung und diese Spuren vom Kommunismus, über die du sprichst, die Polen und die Kubaner so verbindet? Was ist da anders als in Deutschland aufgrund dessen?
Das sind so Kleinigkeiten. Man kämpft, man hat damals in Polen und dann jetzt auf Kuba bis heute, man kämpft um jede Kleinigkeit, ja, um jede Sache, um ein Ei zu bekommen auf Kuba, muss man einfach entweder in einer Schlange stehen oder gab es keinen. Die haben auch so Essensmarken auf Kuba, wie wir damals in Polen. Und deswegen, weil da gibt es nichts in normalen Shops, in normalen Läden, diesen kubanischen Läden, da gibt es nichts. In Kuba gibt es auch 2 Währungen, also kubanische Pesos und CUC, das sind so Dollars für Touristen. Wenn du mit kubanischen Pesos bezahlst als Kubaner und gehst du mit dieser Essensmarke, was du für einen Monat bekommst, wie wir damals in Polen, kannst du zum Beispiel 1 Kilo Zucker dafür bekommen, 1 Kilo Mehl, keine Ahnung, 1 Kilo Reis oder mehr, 2 Kilo Reis und so weiter. Das bedeutet nicht, dass du hast mit dieser Essensmarke zwar einen Anspruch auf dieses Kauf, aber das bedeutet nicht, dass in dem Laden das vorhanden ist. Und das hatten wir genauso in Polen. Und das in dieser ganzen Krise, als wir in den 80er Jahren hatten. Ja? Und alles ist grau, ne? Alles ist marode. 60 Jahre lang hat Fidel Castro nur sein Vergnügen damit irgendwie ja finanziert, aber nicht des Volkes. Ne? Das war nur so ein Gerede, dass wir sind, alles gehört uns. Wir sind alle gleich und das ist nicht der Fall. Auf Kuba gibt es auch Rassenprobleme, obwohl die Kubaner eigentlich ja das nach diesen ganzen Jahren nicht haben sollten, aber haben das. Und ich muss ehrlich sagen, nur weiße Kubaner sind zum Beispiel an der Macht oder im Fernseher und so weiter. Und die Mulatten oder die Schwarzen sind natürlich durch Rassismus auch ein bisschen auf andere Stufe. Was wir auch gemeinsam hatten, in Polen hat man auch Wohnblocks gebaut, ja, jahrelang und komischerweise mit komischen Materialien so, dass die irgendwie, die waren neu, aber in einem Zustand, was man eigentlich normalerweise direkt renovieren sollte, das ist auch genauso, das war auch auf Kuba und das ist auch bis heute noch irgendwie, dass die sich zusammen mit 11 Menschen zusammentreffen und bilden so sozusagen so eine Sozietät, die einen Wohnblock baut, ja, aber da gibt es keine Materialien, keine Stoffe dafür. Und wie kannst du bauen, wenn du nichts in der Hand hast, ja? Dieser Mangel an Ware und diese Gehirnwäsche dazu, dass das alles dem Volk gehört, alle sind gleich, aber eigentlich im normalen Leben, man kämpft um eine Schüssel von Reis oder vom Fleisch. Es gab auch eine tolle Geschichte, weil die haben einen Sohn, die unsere Freunde, die Kubaner, der ist jetzt 16, aber damals, der war ein ganz kleiner Junge. Und manchmal die Mama, die Bessie hat ihn geschickt mit dieser Essensmarke zu dem Laden, wo man normalerweise Fisch kauft. Fischladen. Und weil auf der Essensmarke stand zum Beispiel 1 Kilo Pollo, also 1 Kilo Hähnchen und 1 Kilo Fisch, ne, Pescado. Und in dem Laden kam der einmal und normalerweise, komischerweise, das ist auch typisch sozialistisch, kommunistisch, alles auf dem Kopf, was man nicht versteht, der kam mit der, man hat für dieses Essensmarke statt Fisch zu 99% Hähnchen bekommen. Frag mich nicht, warum. Das ist eine Insel und auf der Insel gibt es keine Fische, ja? Was normalerweise ist, im normalen Zustand, wenn man normale Wirtschaft hat, man hat Fische, weil man fängt diese Fische, ne? Das ist alles auf dem Kopf da. Da gibt es keine Fische. Natürlich, ich spreche nicht jetzt von Touristen, ich spreche von normalen Kubanern. Aber gibt es viel Hähnchen. Und dann, der hat mit dieser Essensmarke statt Fisch immer Hähnchen bekommen. Und einmal kam der da und hat wirklich Fisch bekommen. Aus reinem Zufall gab es Fisch in dem Fischladen. Kam dann nach Hause und hat Mama gefragt, ich verstehe das nicht. Wieso habe ich Fisch für Fisch bekommen? Normalerweise habe ich immer Hähnchen für Fisch bekommen. Für den 10-jährigen Jungen, das war einfach unverständlich. Das ist Kommunismus.
Da können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen und dankbar sein dafür, dass wir jetzt in dieser geografischen und wirtschaftlichen Lage sind, in der wir sind.
Genau.
Wie schön. Ja, was meinst du so jetzt zum Abschluss? Was haben die interkulturellen Begegnungen und die Erfahrung, dass du zwischen ja, zwei Kulturen aufgewachsen bist und dich auch im internationalen Umfeld bewegst, persönlich gegeben? Wie hat dich das geprägt und was hast du dadurch gewonnen?
Also dadurch, dass ich diese Möglichkeit hatte, auszuwandern, ich habe immer von Reisen geträumt, richtigen Reisen, also Weltreisen und so. Das ist alles in meinem Leben ist passiert. Und dadurch bin ich viel, viel selbstverständlich. Das ist vielleicht normal, aber ich bin wirklich viel offener geworden. Also nicht viel. Ich bin komplett anders. Ich bin ganz andere Person als damals. Ja. Und ich habe mich von vielem auch befreit. Ja. Ich habe mich von meiner Religion befreit. Das bedeutet nicht, dass ich nicht religiös bin oder an Gott nicht glaube und so weiter. Nein. Diese ganze, was man in Polen hat, diese ganze katholische, diese politische, was uns ausprägt, da habe ich mich davon befreit. Das muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich spreche auch andere Sprachen, weil ich spreche auch Englisch. Ich lerne auch seit Jahren Spanisch. Und wir lieben auch Spanien und oder Kuba und so weiter. Durch diese ganze Reisen, tausende Bücher, die wir zu Hause haben und die Menschen, die ich hier treffe oder getroffen habe, da bin ich zu einer anderen Person geworden. Das ist mein Gewinn. Nicht, dass ich, das hätte ich, wäre ich in Polen geblieben damals, dann werde ich bestimmt heute eine 45-jährige, ganz ernste Juristenfrau und vielleicht Mutter von 10 Kindern, keine Ahnung. Da bin ich aber nicht. Und ich bin glücklich darüber, dass ich so ein freies Leben habe. Ich nenne das manchmal auch, also wie gesagt, nicht mehr Zufall. Ne? Das ergibt sich eine Tatsache aus der anderen, ich nenne das Synkretismus, dass wir das zusammenziehen doch irgendwie, was wir im Hinterkopf haben. Und ich habe das Glück, dass das in meinem Leben, wenn ich das alles jetzt von heute auf zurück betrachte, ne, auf die Vergangenheit, das sind so viele Sachen, wovon ich wirklich geträumt habe, die sind zustande gekommen, die sind da, die sind passiert. Ne? Und das wäre nicht möglich und das wäre nie passiert, wenn ich in Polen geblieben wäre. Ne? Ich schließe das nicht aus, dass ich mal wieder dahin gehe für die Rente, keine Ahnung, aber ich mache keine Pläne. Uns haben auch viele immer gefragt, wollt ihr hier in Deutschland bleiben? Und wir antworten immer, das wissen wir nicht. Aber wir sind ganz offen. Ne? Uns geht's gut hier. Wir sind glücklich. Wir haben viele Freunde international, sprechen viele Sprachen, reisen, lesen, trinken Wein, rauchen Zigarren ab und zu. Und das ist eine Dekadenz, die ich das nenne. Das ist eine positive Dekadenz. Und auch hat das uns vielleicht doch zu besseren Menschen gemacht, weil dadurch, dass wir selber glücklich sind mit dem Leben, ne? Also mit dem, ich meine nicht mit dem Besitz, ich habe hier keine Eigentumswohnung oder sowas, ne? Dann, ich lege nicht viel Wert drauf, aber mit dem Glücklichsein können wir das auf die andere übertragen, zum Beispiel unsere Kubaner. Ne? Ich mache keine tausende Projekte für Flüchtlinge, weil ich habe die zwei, meine Flüchtlinge aus Kuba, Und als die hier waren, 2016, wir haben dieses Projekt, also diese Idee, nennen wir Projekt jetzt, 2015 in der Küche von denen in Havanna bin ich auf die Idee gekommen, überhaupt. So fangen die Ideen an. Da haben wir anderthalb Jahre gebraucht dafür, dass wir zwei offizielle Künstler durch die deutsche Botschaft nach Deutschland bekommen, dass die hier ausreisen dürften, weil die deutsche Botschaft musste das erlauben, ja? Die musste die Visen ausstellen. Und in dieser Zeit kamen Tausende, 2-3 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland, die keine Papiere hatten. Ne? Also juristisch gesehen, für mich, das sind so Fälle, wo ich denke, ich habe meine zwei, die ich unterstütze. Und
da siehst du sofort die Ergebnisse, weil es so persönlich ist. Und jede Tat zählt. Ne? Es geht gar nicht um die großen Zahlen, sondern das ist so wie ein Tropfen im Meer, aber trotzdem ist es für dich bedeutsam, weil es dein Leben prägt und es gibt auch einen Sinn, dass du weißt, du hast den Schicksal von den beiden auf jeden Fall sehr beeinflusst und denen sehr geholfen.
Und umgekehrt, weil die haben und auch für uns einen guten Einfluss gehabt, ne? Von mental, von glücklich sein, von Freundschaft, von diese familiäre, diese Liebe, ne? Das sind so Sachen. Auch Freunde von uns hier, die wir haben, ich habe ja keine Familie, ne? Und ich vermisse das überhaupt nicht, weil diese ganze Freundschaft und so weiter oder Bekannten, mit den Leuten fühlen wir uns hier sehr, sehr glücklich. Ja? Und das ist auch bestimmt ein Zeichen vom Luxus, was man hier hat, weil wir kämpfen nicht um jeden Tag wie die Kubaner, um ein Baguette zu kaufen oder ein Ei, ne? Das ist klar. Und dann kann man sich zu besseren Menschen einfach entwickeln, denke ich so, dass man diese ganze Perspektive anders betrachtet. Ne? Und ich als Frau habe ich auch am Anfang über Liebe gesprochen und so weiter. Da haben wir diese Intuition oder diese ganzen Gefühle, die wir haben, dass wir irgendwie als Frauen von Natur her besitzen. Aber ich fühle mich auch dadurch, dass ich hier wohne, da bin ich auch zu einer positiven Beobachterin geworden. Ne? Ich kann das ein bisschen anders auch betrachten, weil diese Erfahrung von mir ist anders. Ne? Dieses ganze Leben, wo sich Leute bewegen, was sie machen oder wie ich mit den Leuten umgehe, habe ich auch aus meinen Erfahrungen nur einen Gewinn gemacht, denke ich.
Mhm. Das ist ein schöner, positiver Abschluss mit dem Blick auf die Uhr. Liebe Anna, danke dir für deine Zeit und für deine persönlichen Erfahrungen, die du geteilt hast. Jetzt, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, was ist der beste Weg?
Na gut, also Kontakt, beruflicher Kontakt, das ist meine Inkasso-Firma, heißt S&G Inkasso, also www.sg-inkasso.de. Das ist diese offizielle rechtliche Sache. Privat habe ich auch auf Facebook die Firma SNG Inkasso. Privat habe ich auch einen Blog geschrieben, Pumpkin Fashion, weil ich, als ich 40 geworden bin vor 5 Jahren, da wollte ich einfach über Lifestyle, Mode und diese ganze Ästhetik, was ich liebe, hatte ich so ein Bedürfnis, was zu schreiben und machen und so weiter. Habe ich auch in 3 Sprachen geschrieben, Englisch, Deutsch und Polnisch. Und Kontakt bei Facebook, genau.
Alles klar, das verlinken wir, alles das, was du genannt hast.
Danke.
Danke dir für deine Zeit. Alles Liebe und bis bald.
Bis dann, danke. Tschüss.
Welcome. Вітаме.
Вітайте.
Добро пожаловать.
Welcome.
Свіки отвіки.
Хуаїн.
Тере тулемост. Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonczek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt.